Lasst uns also lesen, Haggai 2, die Verse 1 bis 9. Hört das Wort Gottes. Am 21. Tag des 7. Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Rede doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu dem Überrest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Es ist nicht so viel wie nichts in euren Augen. Aber nun seid stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester. Und alles Volk des Landes sei stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass dein Wort klar ist. Herr, wir bekennen, dass unsere Sündhaftigkeit uns manchmal davon abhält, die klaren Worte richtig zu verstehen. Und so bitten wir, himmlischer Vater, dass du uns heute gnädig bist, Herr, dass du uns dein Wort offenbart, Herr. Es geht nicht um meine Worte, es geht nicht um unsere Gedanken oder unsere Vorstellungen, es geht darum, was dein Wort uns sagt, Herr. Wir bitten, dass du durch deinen Geist deine Wahrheit in uns pflanzt, dieses Wort uns verändert. In Jesu Namen. Amen. Wenn ihr letzte Woche da wart, erinnert ihr euch vielleicht, wir haben in Kapitel 1 gesehen, wie Gott sein Volk ermahnt hat. Er hat sein Volk ermahnt, den Tempel zu bauen. Das Volk hatte Häuser gebaut, das Volk hatte die Häuser vertäfelt und hat dann angefangen, in den Häusern zu wohnen und hat gesagt, ach, das Haus des Herrn, das muss nicht gebaut werden. Das kann noch warten. Doch Gott ermahnt sein Volk und fordert sein Volk auf, den Tempel zu bauen. Wir haben gesehen, dass es eine Ermahnung für uns war. Wir müssen prüfen, wo wir unseren Wohlstand über das Reich Gottes setzen. Wir müssen prüfen, wo wir unseren Luxus wichtiger nehmen als die Kirche Jesu Christi, als den Tempel des Herrn. Wir werden aufgefordert, Buße zu tun und umzukehren. Das Kapitel 1 endet dann damit, dass das Volk Israel, dass der Überrest Juda, dass er angefangen hat, den Tempel zu bauen, am 24. Tag des 6. Monats, 2. Jahr des König Darius. Und hier setzt unser jetziger Text wieder ein. Er fängt an im 7. Monat, am 21. Tag, also ungefähr einen Monat später. Der Tempel lag immer noch in Trümmern. Es ist offensichtlich, dass innerhalb von einem Monat bei einem so großen Projekt nicht viel Fortschritt zu sehen sein kann. Und deshalb sendet Gott seinen Propheten erneut zum Statthalter, zum Hohepriester und zum Überrest des Volkes. Gott will durch die Worte des Propheten sein Volk jetzt ermutigen. Er will ihnen Mut zusprechen in der Aufgabe, die vor ihnen liegt. Er ermutigt sein Volk, indem er ihnen die Herrlichkeit dieses Gebäudes, die Herrlichkeit des Tempels vor Augen führt. Er will deutlich machen, dass dieses Haus des Herrn eines Tages in Herrlichkeit erstrahlen wird. Die Herrlichkeit, die größer ist als alles andere. Achtet auf den letzten Vers. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste. Der Herr der Herrscher. Gott will sein Volk ermutigen. Und der Titel der Predigt lautet die Herrlichkeit des Tempels, weil Gott will sein Volk mit der Herrlichkeit seines Hauses ermutigen. Gott erinnert diejenigen, die den ersten Tempel kannten, an die Herrlichkeit, die dieser Tempel hatte. Der Tempel, den Salomo gebaut hat. Er weist dann auf die ernüchternde Realität hin des jetzigen Tempels, wie wenig herrlich er da aussieht, in Trümmern liegend. Dann weist er auf den zukünftigen Tempel, der Tempel, der kommt hin. Und damit haben wir im Prinzip die drei Punkte des heutigen Predigt. Der erste Punkt ist die vergangene Herrlichkeit. Der zweite ist die gegenwärtige Herrlichkeit. Und der dritte Punkt ist die zukünftige Herrlichkeit. Die vergangene, die gegenwärtige und die zukünftige Herrlichkeit. Lass uns also die vergangene Herrlichkeit betrachten. Der Überrest des Volkes, wie er hier bezeichnet wird, inklusive Statthalter und Hohepriester, war der Teil des Volkes, der nach 70 Jahren Gefangenschaft zurückgekehrt ist. Nach 70 Jahren babylonischer Gefangenschaft sind einige der Juden zurück nach Jerusalem gekommen. Es waren vor allem die aus dem Südreich. Es waren vor allem die, die in Juda und Benjamin gelebt haben. Und jetzt, 30 Jahre nach der Rückfuhr, haben sie angefangen, den Tempel aufzubauen. Vers 3 redet Hagar zu dem Volk und sagt: Wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Wie sieht es jetzt aus? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Eine harte Realität. Erinnert euch an den Tempel, den ihr kanntet. Erinnert euch an den Tempel, von dem eure Eltern geredet haben. Der Tempel, der hier einmal stand. Wie herrlich war dieser Tempel? Wie wunderschön war dieser Tempel? Ausgefüllt mit Gold und dem besten Edelstein. Und jetzt sieht es jetzt aus. Und Hagar benutzt eine rhetorische Frage. Er sagt: Wie kommt euch der Tempel jetzt vor? Und er weiß die Antwort. Er sagt: Ist der Tempel nicht wie nichts in euren Augen? Das Haus Gottes lag immer noch in Trümmern. Selbst als das Volk angefangen hat, das Haus zu bauen, war es immer noch nicht fertig gebaut. Sie hatten angefangen, vielleicht das Fundament zu legen, und dann kamen Widerstände und sie haben gestoppt. Und deshalb musste Hagar kommen und das Volk ermahnen, damit sie wieder anfangen zu bauen. Aber jetzt, selbst jetzt, als das Volk wieder motiviert war, im Haus zu bauen, werden sie entmutigt, indem sie sich selbst daran erinnern, wie herrlich das Haus einmal war. Wie wunderbar die Herrlichkeit war. Hagar sagt selbst: Seht euch den Tempel an. Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Was der Prophet hier macht, ist, er greift die Gedanken, die das Volk hatte, auf. Er nimmt das, was das Volk sich gedacht hat, und wendet es aufs Volk an und sagt: Ist nicht genau das, was ihr denkt? Ist nicht das, wie ihr über das Haus Gottes denkt? Die Maße des Tempels waren kleiner als die von Salomo. Der Tempel war kleiner als der in Jeremia vorhergesagt worden war. Der Tempel war nichts im Vergleich zu dem, den Salomo aufgebaut hatte. Wo war das ganze Gold, das Salomo hatte, um den Tempel auszukleiden? Wo die edlen Geschenke, die Könige aus fernen Ländern gebracht haben für den Tempel? Nichts von dem allem war noch da. All das ist Babylon geblieben. Abgesehen von all dem Gold und all dem Prächtigen, wo war die Herrlichkeit Gottes geblieben? Als der Tempel unter Salomo eingeweiht worden ist, ist Gottes Herrlichkeit in Form einer Wolke in den Tempel gezogen und hat den Tempel so sehr erfüllt, dass die Priester nicht dazu in der Lage waren, ihren Dienst auszuführen. Die Herrlichkeit des Herrn war im Tempel und die Priester konnten noch nicht einmal opfern. Wo ist diese Herrlichkeit jetzt? Wo ist all die Größe des Tempels hin? Jetzt ist vielleicht das Fundament gelegt. Und man sieht vielleicht, wie groß das Haus am Ende einmal sein wird, aber wir sehen nicht, dass es die Herrlichkeit Gottes einmal haben wird. Gold ist weg, die Wolke ist weg. Das Volk war entmutigt und wir können vielleicht verstehen, warum das Volk entmutigt war. Wir denken und handeln oft genauso. Wir lassen uns schnell in unserer Arbeit in der Gemeinde entmutigen, weil wir zurückblicken auf das, was einmal war. Wir neigen, die Geschichte zu betrachten, und neigen in Nostalgie zu schwimmen und denken, früher war alles besser und schöner und größer und toller. Wie wunderbar hat sich das Evangelium unter den Aposteln ausgebreitet. Paulus ist in die Synagoge gegangen und einige der Leute in der Synagoge haben geglaubt. Paulus ist auf dem Marktplatz gegangen, hat gepredigt und die Leute haben geglaubt. Wie wunderbar und schnell hat sich das Evangelium unter den Aposteln ausgebreitet. Menschen sind zum Glauben gekommen. Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation. Luther hat am 31. Oktober 1517 95 Thesen an eine Schlosskirche genagelt und daraus ist eine ganze neue Denomination entstanden. Protestantismus wäre nicht hier, hätte es nicht diesen einen Mann gegeben. Und wie hat die Kirche geblüht unter der Reformation? Denken wir zumindest. Wie herrlich war die Kirche im 16. und 17. Jahrhundert? Wahrscheinlich die meisten guten Theologen, die wir in Deutschland hatten, waren genau in dieser Zeit aktiv und haben in dieser Zeit geschrieben und wunderbare Werke geschrieben. Aber wir können selbst an die letzten Jahrzehnte denken. Unter Kaiser Wilhelm II. Wurden allein in Berlin über 70 evangelische Kirchen gebaut. Vom Staat gefördert und finanziert. Wo ist die Herrlichkeit der Kirche jetzt? Wo ist das Evangelium in unserer Stadt geblieben? Wo ist das Evangelium in unserem Land geblieben? Wir müssen nur in Berlin auf den Gendarmenmarkt gehen. Wir haben einen riesen Dom, einen evangelischen Dom, der gefüllt war. Und gegenüber am gleichen Sonntag um die gleiche Uhrzeit war der andere Dom gefüllt mit französischen Protestanten. Und die haben Gottesdienst gefeiert, die haben Gott gelobt und das Evangelium wurde in dieser Stadt gepredigt. Wo ist die Herrlichkeit? Wo ist das Evangelium gelandet? Was ist mit der Kirche in Europa passiert? Wo sind all die Reformierten, die Lutheraner in Berlin und Brandenburg hin? Wo ist die Herrlichkeit des Hauses Gottes jetzt? Oder vielleicht kommt ihr aus einer anderen Kirche, vielleicht seid ihr sogar in einer anderen Gemeinde aufgewachsen, die vielleicht größer war, vielleicht herrlicher war, die vielleicht sogar lebendiger war, als wir trockenen Deutschen manchmal sind. Und wir denken uns, ach, war es schön damals. Vielleicht seid ihr in einer ganz anderen Gemeinde zum Glauben gekommen, wo das Leben anders war, wo man anders miteinander umgegangen ist. Vielleicht waren dort mehr Leute, vielleicht war dort andere Musik, vielleicht musste man nicht a cappella singen. Wo ist die Herrlichkeit Gottes? Wo ist sie? Okay, als ich die Predigt geschrieben habe, bin ich noch davon ausgegangen, dass wir uns in Kellerräumen treffen. Aber das ist normal der Standard. Wir sind in Kellerräumen, weil wir uns als Gemeinde nichts anderes leisten können im Moment. Wir sind dankbar für die Räume, die wir nutzen können, aber es ist kein herrliches Kirchengebäude, wie es vor Jahren vielleicht die Gemeinden genutzt haben. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich freue mich jedes Mal, wenn wir nur zu dritt im Abendgottesdienst gesessen sind. Ich verstehe den Gedankengang, wo ist die Herrlichkeit? Und es kann entmutigend sein, wenn man denkt, wie herrlich die Kirche einmal war, wie herrlich das war, was man gekannt hat, wo alles besser war, wo das Evangelium in Europa geblüht hat, wo die Männer und Frauen nichts Besseres zu tun hatten, als in andere Städte zu ziehen, um Gemeinden zu gründen, um das Evangelium zu verkünden. Und jetzt ist die Kirche weg, jetzt ist die Herrlichkeit Gottes anscheinend in Deutschland verschwunden. Genau diesen Gedankengang hatte wahrscheinlich der Überrest des Volkes Israels auch. Israel war einst ein so herrliches Land, es war fruchtbar. Es war eines der fruchtbarsten Länder im Osten. Es war weltweit bekannt, der Tempel war eines der schönsten Gebäude, die damals existiert haben. Könige, Königinnen sind gekommen, um diesen Tempel zu betrachten, den Salomo gebaut hat. Den Tempel in seiner Pracht. Als Salomo den Tempel eingeweiht hat und gebetet hat, hat er extra dafür gebetet, dass die Leute zum Tempel kommen, um Gott anzubeten. Genau das ist geschehen. Und wo ist die Herrlichkeit jetzt? Das Volk war entmutigt, als sie an diesen Trümmern gearbeitet haben, als sie die Bruchstücke des Tempels aufgehoben haben. Genau deshalb sendet Gott seinen Propheten. Deshalb sendet Gott doch Haggai. Er soll das Volk ermutigen. Das Volk soll nicht auf das schauen, was einmal war, sondern auf das, was kommt und auf das, was jetzt ist. Das bringt uns letztendlich zum zweiten Punkt. Der erste Punkt war, wir haben die vergangene Herrlichkeit betrachtet und wir neigen dazu, die vergangene Herrlichkeit zu betrachten. Weil wir sollen eigentlich auf die jetzige Herrlichkeit achten, die gegenwärtige Herrlichkeit. Das ist der zweite Punkt, die gegenwärtige Herrlichkeit. Gott versteht sein Volk und deshalb sendet er einen Propheten. Er versteht, dass das Volk zurückschaut auf das, was sie hatten. So ist der Mensch nun mal. Wir schauen auf das, was wir einmal hatten und vergleichen alles mit dem, was wir hatten. Entweder das jetzige ist besser. Meistens funktioniert es bei uns so, wenn wir neue Handys in der Hand haben. Das Handy ist besser als mein altes. Aber oft schauen wir zurück und denken, früher war alles besser und einfacher und schöner und herrlicher. Genau das hat das Volk gemacht. Doch Haggai sagt in Vers 4, aber nun sei stark, Zerubabel, richte her. Auch du, Jeschua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester. Und alles Volk des Landes sei stark, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, Herrscharen. Gott fordert sein Volk auf, jetzt stark zu sein und nicht in der Vergangenheit. Aber nun sei stark, heißt es. Er tut dies, indem er seinen Zuspruch wiederholt, den er schon in Kapitel 1 gegeben hat. Den Zuspruch, wodurch er das Volk ermutigt hat in Kapitel 1, Vers 13, sagt Gott, ich bin mit euch. Und jetzt sehen wir, wie die gleiche Aussage, seid stark, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Herrscharen. Gott ermutigt sein Volk mit der Realität, dass er mit seinem Volk ist. Er ist mit seiner Kirche, schon damals im Alten Testament. Er benutzt das Wort der Herr, der Herrscharen, ist ein Titel Gottes, den wir öfters im Alten Testament finden. Und er ist besonders ein Titel dafür, er zeigt, dass Gott der Herrscher ist, derjenige, der über alle Völker steht. Gott ist der Kämpfer Israels. Gott ist der, der die Herrscher in der Hand hat. Er ist derjenige, der alle Heere in der Hand hat und der genau weiß, wann, wo, wie, welches Heer angreift. Und er ist der Gott, der mit seinem Volk ist. Dieser Gott, der Herr der Herrscher, ist auf der Seite des Volkes. Gott will nicht, dass sein Volk auf die Herrlichkeit der vergangenen Tage schaut und sagt, früher war alles besser. Die Herrlichkeit des alten Tempels, macht Gott deutlich, lag nicht in dem Gold oder in der Größe, sondern darin, dass Gott selbst darin gewohnt hat. Achtet auf den Herrn und auf das, wo er ist und nicht, was einmal war, was ihn einmal repräsentiert hat, wie er sich einmal offenbart hat. Achtet jetzt auf den Herrn, ist die Aussage. Gott zeigt seine Herrlichkeit nicht durch Gebäude. Als David den Tempel bauen wollte, als David das Verlangen hatte, den Tempel zu bauen, hat der Prophet zu ihm gesagt, das ist eine gute Idee. Gott braucht einen Tempel. Baue ja im Tempel. Doch dann hat Gott durch den Propheten zu David gesagt, wer bin ich, dass ich in Häusern wohne? Brauche ich ein Haus? Habe ich mich beschwert, als ich in der Stiftshütte in der Wüste gewohnt habe? Wieso willst du mir ein Haus bauen? Als die Frau am Jakobsbrunnen Jesus fragt, wo sie anbeten soll, soll sie auf den Berg gehen, soll sie nach Jerusalem gehen? Was antwortet Jesus ihr? Es geht nicht um den Ort. Es geht darum, dass Gott richtig angebetet wird, in Wahrheit und im Geist. Die Herrlichkeit Gottes wohnt nicht in Gebäuden. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht abhängig von einem Gebäude. Die Herrlichkeit Gottes ist dort, wo das Volk Gottes ist. Achtet auf Vers 5, was sagt Gott? Das Wort, aufgrund dessen ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist sollen in eurer Mitte bleiben. Fürchtet euch nicht. Gott gibt dem Volk ein Versprechen. Er sagt, ich bin in eurer Mitte, deshalb braucht ihr euch nicht fürchten. Ich bin in eurer Mitte, fürchtet euch nicht. Und was sagt Gott, wie er in seiner Mitte? Er sagt, das Wort, aufgrund dessen ich einen Bund mit euch gemacht habe. Und dieses Wort war das Gesetz Gottes, die Worte Gottes, wahrscheinlich die Tora, die fünf Bücher Mose, waren in ihrer Mitte. Das geschriebene Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes sollte in der Mitte des Volkes sein. In diesen Worten, die Gott seinem Volk gegeben hat, ist die Herrlichkeit Gottes sichtbar. Dort zeigt Gott seine Herrlichkeit. Deshalb sollte das Wort Gottes in ihrer Mitte sein und ihnen Mut machen. Das Wort Gottes zeigt uns die Herrlichkeit Gottes. Kein Gebäude, keine Anzahl an Menschen, die sich versammeln. Alleine das Wort Gottes zeigt uns die Herrlichkeit. Gott ermutigt sein Volk hier, indem er zu ihnen spricht, dass er seinen Bund hält. Die Worte des Bundes, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, die sollten in der Mitte des Volkes sein. Der Bund Gottes, dass Gott treu zu seinem Bund ist, das ist die größte Ermutigung, die das Volk Gottes haben kann. Egal in welcher Zeit, egal in welcher Situation. Gott ist treu zu seinem Wort. Als zweites sagt Gott, mein Geist, der Geist Gottes, soll in der Mitte Volkes sein. Damit zeigt Gott auch seine Herrlichkeit. Darin sehen wir die Herrlichkeit. Das Buch Haggai erzählt uns nichts von außergewöhnlichen Phänomenen, von irgendwelchen großartigen Erscheinungen oder Träumen oder Wundern. Wir sehen, der Geist Gottes, das Wort Gottes immer wieder nutzt, um das Volk zu ermutigen. Wie Gott sein Volk in seiner Mitte, mittendrin, mit dem Wort und dem Geist ermutigt und Kraft gibt und stärkt. Das Volk Gottes sollte nicht zurückschauen auf das, was war. Das Volk sollte nicht entmutigt werden, weil es weiß, der Tempel wird nicht so großartig sein wie der Tempel, der hier einmal stand. Das Volk sollte ermutigt werden, indem es auf das Wort Gottes schaut und auf den Geist Gottes schaut, der in ihrer Mitte war. Liebe Geschwister, wir müssen aufhören, nach hinten zu gucken. Wir müssen aufhören, in die Vergangenheit, in das, was wir einmal hatten, zu schauen. Lasst uns niemals vergessen, unsere Väter und Mütter im Glauben zu ehren. Für das, was sie durchlitten haben, für das, wofür sie gekämpft haben, für das, was sie uns aufgeschrieben haben und übermittelt haben. Aber wir sollten niemals die Herrlichkeit Gottes daran prüfen, was früher einmal war und wie Gott früher einmal gewirkt hat. Die Herrlichkeit der Kirche Jesu Christi liegt nicht in der Vergangenheit. Die Herrlichkeit der Kirche Jesu Christi ist nicht an große Gebäude gebunden. Die Herrlichkeit Gottes zeigt sich das Wort Gottes und der Geist Gottes in der Mitte seines Volkes. Wir brauchen beides. Wir brauchen nicht einfach nur das Wort Gottes und solange wir schön brav das Wort Gottes lesen, ist alles gut. Wir brauchen das Wort Gottes und den Geist Gottes. Beides muss in der Mitte seines Volkes sein. Beides muss bei uns sein. Wir müssen das Wort Gottes lesen. Wir müssen Gott darum flehen, dass er durch seinen Geist wirkt. Wir müssen Gott bitten, dass sein Geist wirkt. Aber was Gott hier deutlich macht an seinem Volk ist, schaut nicht zurück. Die Herrlichkeit meines Hauses liegt nicht in der Vergangenheit. Die Herrlichkeit des Tempels liegt daran, dass Gott für sein Volk ist. Die Kirche ist abhängig allein von Gott und von sonst niemandem. Nichts anderem. Wir sollen nicht zurückblicken auf die Kirchen, die größer waren. Wir sollen nicht nach Äußerem schauen, dass wir gut aussehen oder dass die Kirchen gut aussehen. Wir sollten das Wort Gottes suchen. Dann wird Gottes Geist in unserer Mitte sein. An der Ostküste der USA ist ganz interessant, wenn man dort lang fährt, wo die Pilgerväter gelandet sind, findet man genau einen bestimmten Typ an Kirchengebäude. Mittlerweile sind die überbaut worden, aber ab und zu sieht man die noch. Und man nennt die Barn Churches. Das sind Kirchen, die wie Scheunen aussehen. Weil die Pilgerväter, als sie in Amerika gelandet sind, einen Ort brauchten, in dem sie ihren Gottesdienst feiern konnten. Und sie wussten, sie brauchen keine großartigen Gebäude, sie brauchen ein Gebäude, wo das Wort Gottes verkündet wird. Also haben sie ein Gebäude gebaut, einfach wie eine Scheune, oben ein Dach drauf, ein viereckiger Kasten, vorne eine Kanzel, dann Bänke und dort haben sie sich getroffen, um anzubeten. Es hat ihnen ausgereicht. Männern und Frauen war es egal, wie der Ort von außen aussah. Ihnen war wichtig, dass sie einen Ort hatten, wo sie Gott anbeten konnten. Diesen Ort, wo das Wort Gottes gepredigt wurde, diesen Ort haben sie sich dann. Lass uns nicht auf das schauen, was einmal war und die Herrlichkeit, die wir vielleicht durch die Reformation in diesem Land einmal erlebt haben. Lasst uns auf die Herrlichkeit schauen, die jetzt da ist, im Wort Gottes, durch den Geist Gottes in unserer Mitte. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass wenn wir zu 10 abends hier zusammenkommen, dass die Herrlichkeit Gottes in unserer Mitte ist. Aber solange wir das Wort Gottes in unserer Mitte haben und den Geist Gottes in unserer Mitte wirkt, ist die Herrlichkeit Gottes anwesend. Gottes Herrlichkeit ist mit uns, wenn wir das Wort Gottes lesen und wenn der Geist durch das Wort Gottes unsere Herzen verändert. Darin zeigt sich. Wir müssen uns deshalb darum bitten, dass Gott durch sein Wort unsere Herzen verändert. Als Volk Gottes sollten wir niemals zurückblicken. An anderer Stelle im Alten Testament warnt Gott sogar zu seinem Volk, dass es nicht sagen soll, früher war alles besser. Früher war nicht alles besser. Jetzt ist nicht alles besser. Aber dennoch hat Gott verheißen, mitten unter seinem Volk zu sein und seine Herrlichkeit sichtbar zu machen. Und auf diese Herrlichkeit sollten wir schauen, auf die Herrlichkeit Gottes, nicht auf das, was wir tun können oder alle äußeren Herrlichkeit, die Gott vielleicht schenken mag, sondern allein auf die Herrlichkeit Gottes. Damit kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben die vergangene Herrlichkeit gesehen, wir haben die gegenwärtige Herrlichkeit gesehen und wir betrachten jetzt die zukünftige Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die noch eines Tages kommen wird. Wir haben gesehen, wie Gott versucht hat, oder nicht nur versucht hat, sondern wie Gott seinem Volk Mut gemacht hat, indem er ihnen gezeigt hat, die Herrlichkeit ist nicht das, was in der Vergangenheit war. Die Herrlichkeit ist, dass ich mitten unter euch bin durch mein Wort und meinen Geist. Darin zeigt sich meine Herrlichkeit. Doch jetzt ermutigt er sein Volk weiter. Er will nicht, dass das Volk zurückblickt. Er will, dass sein Volk im Hier und Jetzt das tut, was das Volk tun soll. Und er ermutigt sein Volk mit dem, was kommt, nämlich die Herrlichkeit, die kommen wird. Und ich denke, wir vergessen oft die Herrlichkeit, die kommen wird. Ich erinnere mich, ein Gespräch gehabt zu haben mit einem älteren Pastor, der gesagt hat, was die Christen heutzutage verloren haben, ist, mit einer himmlischen Perspektive zu leben. Unsere Perspektive ist so gefangen und eingenommen von dieser Welt. Von dem, was wir haben können, von dem, was wir kaufen können, von dem, wie viel Geld wir verdienen können, von dem, wie wir mit unseren Freunden umgehen können. Aber wir vergessen, dass wir nicht mehr hier leben. Wir sind nicht mehr Bürger dieser Welt, wir gehören in den Himmel. Unsere Perspektive muss himmlisch sein. Achtet auf Vers 6 und 7. Und hier baut Gott keine Utopie auf, sondern er gibt uns die Wahrheit dessen, was geschehen wird. Er sagt, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, eine kurze Weile werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Die Realität ist, dass Gott noch einmal alles erschüttern wird. Nicht nur Israel wird noch einmal erschüttert werden, sondern die ganze Welt. Es wird ein letztes Mal alles umgeworfen. Gott wird alles erschüttern. Hebräerbrief sagt uns, alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Ohne Vorhersagen machen zu wollen, ohne das Wort Gottes durch die Zeitung lesen zu wollen, aber die Welt liegt im Chaos. Die Welt ist erschüttert. Das, was Gott hier gesagt hat, ist Realität. Und nicht erst seit heute, nicht erst seit letzter Woche, nicht erst seit dem letzten Jahrhundert. Seit diesem Tag hat Gott die Welt erschüttert. Letztes Mal hat Gott die Welt erschüttert. Wir leben in Frieden, doch wenn wir reell sind, war der Kontinent Europa ein Riesenschlachtfeld bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir sind die erste Generation, die noch nicht in den Krieg gezogen ist. Großväter, unsere Urgroßväter, unsere Ururgroßväter waren alle irgendwie irgendwann im Krieg. Zumindest die, die in Deutschland gelebt haben. Die Welt war nie ein Ort des Friedens und wird nie ein Ort des Friedens sein. Wir lesen von Kriegen, Naturkatastrophen, Unruhen, Wirtschaftskrisen, Morden, Hungersnöten, Epidemien, was wir nicht alles finden können in dieser Welt. Die Welt ist erschüttert. Aber Gott sagt nicht nur, er erschüttert die Welt, er gibt uns einen Grund, warum er die Welt erschüttern wird. Wir schauen auf die Herrlichkeit Gottes. Gott will sein Volk ermutigen durch die Herrlichkeit, nicht dadurch, dass die Welt erschüttert wird, sondern durch das, was danach kommt. In der Zukunft sehen wir eine Herrlichkeit, die größer ist als alles, was wir sehen können. Er sagt, und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Herrscharen. Das Ersehnte aller Heidenvölker ist 100% eine Vorhersage auf Christus. Er ist gekommen, um die Heiden in das Volk Gottes zu führen. Er ist das, wonach sich die ganze Schöpfung gesehnt hat, dass er endlich die Erlösung bringt. Gott sagt, es ist jetzt Zeit, wo die Menschen, die Gott erwählt hat, zum Glauben kommen können. Jetzt ist die Zeit, wo diejenigen, die noch nicht zum Volk Gottes gehören, zum Volk Gottes gehören sollen. Jetzt ist die Zeit, in der das Volk Gottes wächst. Dann wird das Haus Gottes mit Herrlichkeit erfüllt. Wenn die Zeit vorbei ist, dann wird Gott seine Herrlichkeit zeigen. Er wird das Haus selbst füllen. Achte darauf, was Gott sagt. Er wird das Haus füllen, nicht wir füllen das Haus, indem wir viele Menschen zusammensammeln können oder indem wir große Gebäude bauen können. Gott wird die Herrlichkeit in das Haus bringen. Wir wissen aus verschiedenen Stellen im Neuen Testament, dass Gott die Kirche als das Haus Gottes bezeichnet, als den Tempel bezeichnet. Die Kirche Jesu Christi ist der Tempel. Wir wissen trotzdem, obwohl das Wort und der Geist in der Kirche Christi wirken, dass sie noch nicht die endgültige Herrlichkeit hat. Es wird eine größere, eine herrlichere Herrlichkeit kommen. Es wird eine unbeschreibliche Herrlichkeit kommen. Achtet auf die Worte Gottes. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herrscher an. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscher an. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr Herrscher. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscher. Was meint Gott damit? Das Volk hat sich zurückgesehen an die großen Tage, wo der Tempel gefüllt war mit Gold und Silber und Edelstein und alles war herrlich, äußerlich. Gott sagt, wieso Gold, wieso Silber? das ist meins. Aber Gott sagt nirgendwo, dass er den neuen Tempel und den neuen Himmel damit füllen wird. Den neuen Erde oder den neuen Himmel. Gott sagt, mein ist Silber und Gold, aber ich werde eine größere Herrlichkeit als diese schicken. Die Herrlichkeit des letzten Tempels wird größer sein als die erste Herrlichkeit. Das Volk soll nicht auf das schauen, was einmal war, sondern auf das, was sein wird. Die Herrlichkeit, die kommt, die Herrlichkeit, die größer sein wird als die jetzige Herrlichkeit. Und die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, gibt uns einen Einblick. Hier gibt es ein Bild von einem neuen Tempel und von einem neuen Jerusalem. Ich bin überzeugt, dass das, was wir dort lesen und beschrieben wird, nicht mal ansatzweise das ist, was wir am Ende sehen werden. Ich davon ausgehe, dass es ein Bild ist. Es ist ein Bild der Kirche, die vollendet ist. Die Kirche, die verherrlicht ist. Das neue Jerusalem, der neue Tempel, ist ein Bild der Kirche Jesu Christi in der Herrlichkeit Gottes. Dann heißt es, Gott selbst wird direkt in unserer Mitte sein, seinem Volk. Und dann sagt die Offenbarung, dass im neuen Himmel und der neuen Erde wird es keine Sonne mehr geben, weil Christus selbst dort auf dem Thron ist und heller scheinen wird als jede Sonne. Er wird die ganze Herrlichkeit sein, er wird das ganze Licht sein, er wird alles erhellen und erfüllen. Das ist die Herrlichkeit, die kommt, das ist die Herrlichkeit, auf die wir schauen sollen. Wir können so lange über dieses Bild, was uns Gott dort gibt, nachdenken und ich bin überzeugt, wir können nicht begreifen, was wir eines Tages haben werden. Und dennoch sollen wir uns auf diese Herrlichkeit freuen. Und unsere Arbeit im Hier und Jetzt, unsere Gemeindearbeit jetzt, soll von dieser Herrlichkeit beeinflusst sein. Wir sind aufgefordert, jetzt Gemeinde zu bauen. Das hat Gott deutlich gemacht. Gott hat zu seinem Volk gesagt, ihr sollt jetzt den Tempel bauen. Ich bin mit euch, lasst euch nicht entmutigen, seid stark, baut den Tempel. Wir sollen jetzt für Gott wirken, aber wir sollen dabei nicht zurückblicken, denn die Zeiten sind vorbei. Und das, was einmal war, kommt nicht wieder. Wir sollen aufs Hier und Jetzt blicken, auf die Herrlichkeit, die Gott uns jetzt gegeben hat und auf die Herrlichkeit, die vor uns liegt. Die Zeiten sind hart, die Sünde verblendet Menschen. Sie wollen die Wahrheit nicht erkennen, sie wollen nicht sehen, was sie sehen müssen. Wir predigen das Wort und manchmal will es keiner hören. Wir beten und manchmal fügt Gott keinen einzigen zur Kirche hinzu. Wir tun alles, was Gott von uns fordert und was wir tun können und dennoch sehen wir manchmal keine Früchte. Wir bauen Kirche so wie es unsere Väter und Mütter vor uns gemacht haben. Aber irgendwie sehen wir nicht den gleichen Effekt. Wir predigen das gleiche Evangelium wie vor 500 Jahren und dennoch sind unsere Kirchen leer. Doch unsere Ermutigung liegt nicht in dem, was wir im Hier und Jetzt sehen, sondern in dem, was Gott uns im Hier und Jetzt verheißen hat. Versprochen hat, er ist in unserer Mitte. Und er wird uns eine Herrlichkeit geben, die größer ist als das, was wir sehen. Eine Herrlichkeit, die größer ist als das, was wir uns jetzt vorstellen können. Wir bauen Gemeinde, weil wir das sehen, was kommen wird eines Tages, wenn die Kirche Jesu Christi, wenn der Tempel Gottes verherrlicht wird. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns jetzt dem Herrn mit Freuden dienen. Lasst uns jetzt ihm dienen, nicht wegen dem, was wir sehen, nicht wegen den Ergebnissen, die wir sehen, sondern wegen den Ergebnissen, die wir eines Tages sehen werden. Georg Müller, ein Mann des Gebets, ein Mann, der völlig auf Gott vertraut hat, hat sein Leben lang für drei spezielle Personen gebetet. Er hat nie gesehen, dass eine dieser Personen zum Glauben gekommen ist. Wir wissen aus Zeugnissen von anderen Menschen, dass sie nach seinem Tod zum Glauben gekommen sind. Und er hat sich dennoch nicht entmutigen lassen. Wir sehen die Ergebnisse manchmal nicht. Wir sehen die Herrlichkeit nicht, die wir gerne sehen würden. Und dennoch müssen wir auf das blicken, was kommt. Darauf vertrauen, dass Gott treu ist und dass Gott uns seine Herrlichkeit zeigen wird.